Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren extrem guten Folge. Ich bin ganz sicher, die wird extrem gut, des Podcasts, wie man aus dem Wald ruft. Leute, es ist so viel passiert, es ist ganz aufregend. Wir starten ja jetzt durch mit dem Podcast-Format und deswegen gibt es einige Änderungen. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge rauskommt. Ich weiß nicht, was ihr davor gehört habt, ich weiß nicht, was ihr als nächstes hört. Was ich euch sagen kann, heute sitzen zwei Leute hier, die noch nie in einem Podcast mit mir saßen und ich glaube auch generell noch nie in einem Podcast. Und ich werde euch beide Leute vorstellen, aber ich fange an, damit euch Liz vorzustellen, weil Liz, du bist jetzt einfach hier und Felix ist nicht da. Wie kommt das denn?
Ja, hallo. Also ich bin ja jetzt schon länger bei Forst erklärt dabei, aber sehen tut ihr uns, ihr habt mich noch nie gesehen tatsächlich, weil ich eher hinter der Kamera bin, aber jetzt ist es Zeit, dass ich auch mal ans Mikrofon komme zum ersten Mal. Ich wohne mich auch in der Nähe von Jan, deswegen ergibt sich das ganz gut, dass wir öfter zusammen unterwegs sind.
Genau, Liz ist quasi unsere Mitarbeiterin, meine Arbeitskollegin Liz, sage ich immer. Wir kennen uns aber auch eigentlich aus Göttingen und aus unserer Studienzeit.
Genau.
Und du machst ganz viel Videokram, also ganz viel, du hältst meistens also Films und machst ganz viel Postproduktion.
Genau, vorher die Videos vorbereiten, beim Dreh bin ich meistens hinter der Kamera und sag nochmal, stell dich hier hin, stell dich da hin, sag das nochmal anders und so. Aber genau, das bekommt ihr tendenziell wenig mit. Also ich bin schon länger dabei, aber jetzt hört ihr mich zum ersten Mal.
Genau, weil wir ja jetzt im Wesentlichen mehr Podcasts aufnehmen wollen und weil ich jetzt nicht immer warten kann, bis der liebe Herr Saalmann sich mal wieder bei uns blicken lässt, haben wir gesagt, komm, machen wir auch einfach mal ohne Felix, sondern mit Liz, vielleicht auch mal mit mir alleine. Es wird jetzt verschiedenste Konstellationen geben und deswegen bist du heute hier. Bist du aufgeregt, Liz? Dein erster Podcast?
Ein bisschen, ja.
Okay, kannst du deine eigene Stimme hören? Wird das unangenehm für dich im Schnitt, oder?
Ja, das wird dolle unangenehm.
Das geht ja vielen Leuten so. Wir hatten heute hier so ein Seminar an der Uni in Göttingen, wo wir die große Freude haben, zusammen mit den angehenden Docs quasi,
genau,
hier an der Forstfakultät, Videos zu produzieren. Und da geht es immer ganz viel darum, sich zum ersten Mal zu filmen und zu wissen, wie das ist und sowas. Und wir helfen denen dabei. Die haben mega geile Sachen gefilmt. Ich freue mich sehr, wenn wir das irgendwann mal verraten können, was dabei rausgekommen ist. Aber ich sehe auf jeden Fall auch, wie wir selber vor 5 Jahren hier standen und ganz nervös waren, weil wir zum ersten Mal vor der Kamera standen.
Ja, kommen so, auf jeden Fall Erinnerungen hoch hier an der Uni.
Ja, so stehst du jetzt auch quasi in deinem ersten Podcast. Wir haben heute ja ein Thema, was uns beide ja verbindet, weil wir die Leidenschaft für dieses Thema teilen oder etwa nicht.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir das noch raus hier im Podcast.
Ich möchte das Thema nämlich noch nicht verraten. Der andere Gast grinst schon, weil das, glaube ich, ein großes Problem ist, die Popularität dieses Themas. Es geht nämlich, ich habe ein kleines Rätsel vorbereitet, Leute. Ihr könnt mitraten. Ihr könnt live mitraten. Ich werde, ich nenne jetzt quasi Kriterien und ihr müsst raten, worum es geht. Also, erstens, es ist immer unter uns. Zweitens, es ist älter als die Menschheit. Drittens, Bäume stehen total drauf. Und viertens, manche sagen, es ist unser wertvollster Schatz. Was kann das sein? Wollen wir es auflösen?
Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob es sehr einfach oder super schwer ist.
Ich glaube, es ist super schwer. Es ist so schwer, weil es so offensichtlich ist. Ja. Es geht heute um Bodenkunde. Und wenn es um Bodenkunde geht, dann denke ich gar nicht an mein Studium zurück, aber an das Studium vieler anderer Leute an der Uni hier in Göttingen.
Ja.
Und eine Person ist, glaube ich, mit dem Thema Bodenkunde bei ganz, ganz vielen Forststudies, die hier in Göttingen waren, ganz, ganz fest verbunden oder ganz fest assoziiert mit dem Thema Bodenkunde. Und es geht um sie, Frau Ammer. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Dankeschön.
Stimmen meine Kriterien, die ich hier gerade so aufgerufen habe? Kann man das so sagen?
Die Rätselfragen?
Ja. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, bis auf eine, älter als die Menschheit, ist es Gestein. Böden selber, gerade bei uns in Deutschland, in der Regel nicht, weil die sind alle in der Eiszeit, also vor 15.000 Jahren war die letzte Eiszeit vorbei und seitdem sind die erst neu wieder entstanden.
Ah, okay.
Also Gestein ist so alt und tropische Böden, wo also nie irgendwas Schlimmes denen passiert ist, können auch so alt sein, aber wenn wir jetzt von Mitteleuropa sprechen, ist das schon der erste Studentenfehler natürlich.
Ah, und ich bin schon heute einmal ganz, ganz negativ aufgefallen, weil in Vorbereitung dieses Podcasts haben Sie sich nochmal kurz angeguckt, was machen denn diese Forsterklärt-Leute da so zum Thema Bodenkunde. Mhm. Und da ist, ich glaube, das ist das zweite Forsterklärt-Video, da geht es ums Thema Bodenkunde. Ich war wirklich noch ganz blutiger anfangender Student und Ihnen sind mehrere Fehler in diesem Video aufgefallen.
Das stimmt.
Das stellen wir heute alles richtig. Was war denn falsch? Komm, lass mir die Katze aus dem Sack. Was habe ich?
Also zwei Dinge, an die ich mich jetzt noch erinnere, weil das Krasseste war, Hummus mit 2 M zu schreiben. Und deswegen habe ich den Jan gefragt, ob er denn von Kichererbsenbarts reden würde oder wirklich von dieser tollen schwarzen Substanz, die wir im Boden haben. Und das Zweite war, dass die Unterscheidung zwischen organischer Auflage und Mineralboden, darf ich das so grob sagen, wischiwaschi war und nicht präzise.
Das ist ja ein Vorwurf, den ich öfter höre, dass meine Aussagen ein bisschen wischiwaschi sind. Dafür haben wir eigentlich Felix im Team. Er ist mal ein bisschen akkurater als ich. Aber der ist ja heute nicht hier.
Ja, dann muss ich das leider übernehmen. Wir hoffen mal, dass wir in den letzten 5 Jahren ein bisschen was dazugelernt haben und das heute ein bisschen besser funktioniert, auch mit Ihrer Hilfe.
Fangen wir mal bei Null an. Also erstmal, Sie haben hier eine Lehrstelle, wie sagt man das?
Angestellte an der Uni Göttingen und da an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie. Zum einen in der Boden- und Standortkunde und zum anderen habe ich noch einen Zweig, den ich bespiele und das ist die waldbezogene Umweltbildung.
Heute reden wir aber über Ersteres.
Unbedingt.
Das ist, und das machen Sie nicht seit gestern, sondern schon, wie lange sind Sie hier an der Uni schon, wenn ich fragen darf?
Also hier in Göttingen seit 18,5 Jahren, aber ich komme ja aus Bayern. Was man unter Umständen hören wird. Und
leicht, es klingt leicht mit, würde ich sagen.
Gut.
Und
davor habe ich das natürlich auch schon gemacht, klar. Und ich habe Forst studiert, damals noch in München, nicht in Freising, sondern wirklich noch für alle, die sich da in München auskennen, in der Amalienstraße in alten Gebäuden.
Ich kenne mich gar nicht aus.
Ich
das
auch nicht.
War die alte Fakultät, die es jetzt so nicht mehr gibt, oder?
Die ist leider rausgezogen nach Freising, also 30 Kilometer außerhalb und ist mittlerweile auch keine forstliche Fakultät mehr. Also all das, was wir hier in Göttingen haben, gibt es sonst in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr.
Ah, okay.
Das wusste ich sogar, dass wir der einzige Doppelstandort sind.
Ich habe ja an der HWK studiert, deswegen bin ich natürlich, wenn es ums Hypen der Uni geht, bin ich natürlich nicht so weit vorne mit dabei. Aber dass Göttingen hier einen besonderen Standort darstellt in der Forst, das weiß ich natürlich. So, und dann sind Sie irgendwann hier gelandet und Ihr Herz schlägt für die Bodenkunde.
Unbedingt, auch das.
Was ist denn überhaupt Bodenkunde und warum ist das so spannend?
Also Bodenkunde, jetzt das ist das, was die Studis lieben, wenn man erstmal mit einer Definition anfängt, ist die Lehre vom Boden. Also muss man erstmal fragen, was ist überhaupt Boden und warum achte zumindest ich das für so wichtig, dass auch Forststudierende davon was verstehen. Und da nehme ich gerne dieses Bild, dass Boden die Haut der Erde ist. Und zwar aber die wirklich essentielle Haut, die neben ein paar anderen Faktoren diesen Planeten Erde zu dem macht, was er ist, nämlich bewohnbar, belebbar. Und ohne Boden könnte hier schon zum Beispiel nichts wachsen, wenn wir an einen blanken Felsen denken. Was wächst da schon drauf? Also ein paar Flechten. Und damit war es das. Erst wenn wir Boden kriegen,
also die erste los. Erkenntnis ist quasi, Felsen ist kein Boden, sondern da gibt es nochmal irgendwie einen Unterschied.
Ja, genau. Das ist praktisch aus Felsen, deswegen habe ich das auch gesagt, mit der älter wie die Menschheit, aus Felsen, wenn die verwittern durch alle möglichen Faktoren und dadurch kleiner werden, entsteht ein Teil vom Boden. Das ist der anorganische Teil und meistens der allergrößte Teil.
Was bedeutet anorganisch? Also ich weiß das natürlich alles.
Aber die Liz weiß es nicht.
Naja, ich stelle die Fragen natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so die das vielleicht nicht wissen. Deswegen stelle ich mich jetzt immer im Podcast dumm quasi. Was bedeutet anorganisch?
Anorganisch bedeutet im Gegensatz zu organisch, vielleicht leichter so zu sagen, organisch bedeutet immer, dass es zu einem Lebewesen gehört oder gehört hat. Also Substanz von etwas Lebendem ist oder gewesen ist. Und das Gegenteil, unbelebte Materie ist dann anorganisch.
Ein Beispiel wäre jetzt ein Stein, ist anorganisch und ein Baum.
Baum ist organisch. Oder wenn man an den Boden denkt, ein Sandkörnchen ist anorganisch und die Wurzel daneben, auch die tote Wurzel, ist organisch.
Und zu wie viel Prozent besteht der Boden aus organisch und aus anorganischem?
Ja. Diesen Ball würde ich jetzt gerne zurückgeben.
nee, ich stelle hier die Fragen.
Also, das ist natürlich unterschiedlich. Wenn ich jetzt Sie frage, wie haben wir es mit dem Moorboden, dann würden Sie mir bestimmt sagen, eindeutig ein Boden, der zu 90%, wenn nicht aus sehr gut aus organischem Material besteht. Wenn Sie aber jetzt an einen Boden im Hochgebirge denken, oder noch besser im norddeutschen Tiefland, also 20 Meter Sand und oben ein bisschen Kiefernadeln drauf liegen, sage ich jetzt mal im Extrem, dann ist klar, dass der Boden hauptsächlich aus mineralischer Substanz besteht.
Das heißt, die große zweite Erkenntnis ist, Boden ist nicht gleich Boden.
Perfekt.
Sondern so ist er ist irgendwie überall anders offensichtlich.
Ich hoffe sehr, dass wir darauf noch zu sprechen kommen.
Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage quasi gewesen. Warum unterscheidet es sich denn? Also warum ist er nicht überall gleich?
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Bodentypen und das hängt sehr davon ab, aus was Boden entsteht. Und Boden entsteht einmal, wie ich jetzt schon dreimal gesagt habe, aus Gestein. Und dieses Gestein kann fest sein, wie in den Alpen irgendein Mordskalkstein, kann aber jetzt wie der norddeutsche Tiefebene ganz lockeres Material wie der dort angeschwemmte Sand sein. Das ist also die eine Komponente, aus dem Boden entsteht. Und dann jetzt wieder der Humus aus der organischen Komponente, also aus allem Lebenden auf und im Boden, das mal gestorben ist. Und dann im Boden zu was ganz Einzigartigem umgewandelt wird. Und das nennt man Humus. Und das ist
wie. Mit wie viel M wird das geschrieben?
Mit einem.
Das ist der Unterschied.
Humus.
Ja, okay.
Das ist der Unterschied.
Ja.
Genau. Also hat nichts mit Kichererbsen zu tun und ist auch wesentlich toller als Kichererbsenmus.
Ja, ich bin ja großer Fan von dem mit Doppel-M, aber.
Ja, ich auch.
Warum ist Humus dann so, was macht es so besonders?
Oh, da muss ich weit ausholen. Aber Humus ist eine Substanz, die im Vergleich zu ihrem Gewicht, wir alle, wenn man jetzt im Baumarkt Torf kaufen würde oder ins Moor geht.
Das tun wir ja nicht, weil
das
davon werden ja die Moore
abgebaut.
Nicht.
Aber zu meiner Zeit, als ich in ihrem Alter war, hat man also im Baumarkt säckeweise Torf kaufen können. Oder wenn wir jetzt ins Moor gehen und uns da ein bisschen Torf holen.
Was man ja auch nicht machen sollte.
Was man auch nicht, genau. Aber der ist unglaublich leicht. Wenn wir den trocknen, haben wir fast nichts in der Hand. Aber wenn wir den dann in einen Eimer tauchen, dann saugt der sich mit Wasser voll viel, viel mehr als sein Eigengewicht ist. Soll also schon mal heißen, kaum etwas kann so viel Wasser speichern und das Tolle ist dann auch noch Pflanzen verfügbar speichern, also einfach nur gegen die Schwerkraft festhalten, aber von den Wurzeln raussaugbar halten, wie Humus. Und auf der anderen Seite kann der auch ganz viele Nährelemente, ein bisschen salopp gesagt, Nährstoffe binden. Und auch da nur so ein bisschen locker binden. Also verhindern, dass es ausgewaschen wird, wenn es jetzt einmal einen Gewitterregen hat. Und dann ist der ganze Boden leer, hat keine Nährstoffe mehr drin. Aber doch so, dass wenn eine Pflanzenwurzel jetzt gerne Kalium haben wollen würde, dann wächst die allem voran an den Humus hin, macht einmal und dann hat sie dieses Kalium.
Jetzt bin ich aber langsam an dem Punkt, wo ich sagen muss, das sind jetzt aber viele Sachen, die gleichzeitig hier
richtig
fachlich passieren.
Ja.
Also fangen wir bei den Nährstoffen an.
Mhm.
Das ist ja, also Nährstoffe, wenn man Forst studiert hat, oder ich sag mal, wenn man generell wahrscheinlich mit Pflanzen zu tun hat, dann kommt man um diesen Begriff Nährstoffe nicht drum rum. Ich muss mich aber auch outen, vor meinem Studium waren jetzt Nährstoffe nicht so in meinem Horizont enthalten.
Vielleicht, wenn man sich so ein bisschen mit Ernährung noch auseinandersetzt.
Ich wollte gerade sagen, nicht so relevant für mich, das stimmt nicht, weil ich glaube, ohne Nährstoffe sehe
also
ich selber auch schlecht aus.
Also wenn man zum Beispiel vegetarisch oder vegan unterwegs ist, dann denkt man schon nochmal über Kalzium nach und sowas. Aber eher wenig. Ich denke da schon auch schnell an so Pflanzen.
So, das heißt, Bäume brauchen Nährstoffe. Das ist ja eigentlich das, worauf ich hinaus wollte.
Genau, und der Ausdruck Nährstoffe ist ganz toll, dass Sie das aufspießen. Eigentlich würde man darunter schon größere Moleküle in Anführungszeichen verstehen, also eben wie aus der Ernährung Eiweiße, Fette, Zucker und so weiter.
Aus der menschlichen Ernährung.
Aus der menschlichen Ernährung oder auch aus der Tierernährung. Aber bei Pflanzen geht es eben um, die können ja kein ganzes Eiweiß aufnehmen mit ihren Wurzeln. Die brauchen also die Elemente. Frage ans Chemiewissen, das Periodensystem der Elemente. Die meisten pflanzlichen Nährelemente stecken ganz oben im Periodensystem und sind eben die klassischen 6: Kalium, Calcium, Magnesium, Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Das sind so die aller wichtigsten Nährelemente, die jede Pflanze braucht.
So, und die müssen Sie irgendwo herkriegen. Und wo sollen Sie die herkriegen? Die kriegen Sie nicht aus der Luft, sondern primär aus, und jetzt alle im Chor, dem Boden.
Ja. Natürlich, ganz klar. Und das ist jetzt, um die erste Frage wieder aufzugreifen, ein Punkt, warum Boden so was Besonderes ist, weil das da alles drinsteckt.
Und das merken wir gar nicht eigentlich. Ich sag mal, die meisten Menschen gehen ja durchs Leben und denken wahrscheinlich gar nicht viel über Boden nach, oder? Nee, wie nehmen Sie das wahr?
Ja, alle, die einen Garten haben, haben einen Komposthaufen, überlegen schon, was packe ich in den Komposthaufen. Und im Übrigen, jetzt sind wir wieder beim Humus, was da rauskommt, ist sehr, sehr humos. Und nicht umsonst buddeln wir das in unser Gemüsebeet ein, weil es eben so was Tolles ist.
Wenn ich jetzt gerade nochmal an Ihre Definition von Humus denke, im Grunde ja Stoffe, die absterben und zersetzt
tote
werden, das ist ja im Grunde
Substanz,
nichts anderes als das, was ich mir im Kompost dann ranziehe, oder?
Genau.
So, das heißt, so kann ich es mir quasi vorstellen. Und das findet sich logischerweise auch in unserem Boden. Und das brauchen dann die Bäume, um groß und stark zu werden.
Genau.
Das ist ganz salopp formuliert.
Eigentlich waren wir bei den Bodentypen, aber bleiben wir jetzt kurz bei den Nährelementen.
Ich befürchte, oder? Wir können ja heute gar nicht die komplette Vorlesung Bodenkunde durchführen.
Nee, das schaffen wir nicht.
Wir müssen uns also die spannendsten Aspekte des Bodens raussuchen. Was würden Sie denn sagen, was sind die spannendsten Aspekte des Bodens?
Ui.
Wenn Sie sich jetzt auf, ich sag mal, den Humus hatten wir jetzt schon. Das war
oder
jetzt schon
überhaupt
einer.
Auch die Entstehung vom Boden aus Gestein und aus totem
das
Organismus.
Das finde ich tatsächlich total spannend. Entstehung vom Boden, weil da habe ich mir in meinem Leben nie Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Ich hatte Erdkunde so, ich glaube, Grundkurs im Abi. Ich glaube, da hätte es vorkommen müssen. Da fiel mal so der Begriff Erosion. Ich glaube, mein Erdkundelehrer, ich hoffe, der hört hier nicht zu, der so genau war dem das auch nicht klar, was wir da eigentlich, was, das,
also
er meinte, das irgendwas
auch
mit Wind
also
und.
Also Erdkunde LK gehabt und das ist nicht ein einziges Mal gekommen, muss ich ehrlich sagen. Im Studium schon ein, zwei Mal. Sie haben ja gerade auch schon gesagt, welche verschiedenen Faktoren dazu kommen. Vielleicht stellen wir da einfach mal ein bisschen was auf. Was kann denn dazu oder was muss passieren, damit aus Stein Boden werden kann?
Das sind viele und das führt uns jetzt im Zweifel sehr weit weg. Aber also da gibt es unterschiedliche Prozesse. Zum Beispiel, wenn wir uns so einen Felsen vorstellen, wo mittags die Sonne draufknallt, so passiert es zum Beispiel in heißen Gegenden, in der Wüste. Dann dehnt sich der Stein ein bisschen aus, nachts kühlt er ganz arg
tatsächlich
ab. Ja, und dann durch diese ständige, das nennt man Temperaturverwitterung, durch diese ständige Ausdehnen und wieder zusammenziehen, entstehen natürlich erstmal haarfeine Risse. Und das geht immer weiter und weiter, bis der Stein zerbröselt letztendlich. Ja? Und dann geht die Bodenentwicklung weiter. Da ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Prozess. Unsere Böden sind ja in der Regel, was ist die Farbe von unseren Böden, die Hauptfarbe?
Dunkelgrau.
Ja, dunkelbraun, schwarz.
Braun, genau, hauptsächlich braun. Und das ist einer der wesentlichen Prozesse bei der Bodenbildung, dass in unseren Böden in der Regel sehr viel Eisen freigesetzt wird. Das dann, und jetzt sagen wir, schick oxidiert, man kann aber auch einfach sagen, es rostet. Und unsere Böden sind also sozusagen, wenn man so möchte, zerkleinertes, verrostetes Gesteinsmaterial.
Ich finde das ganz toll, dass Sie das so für uns runterbrechen, weil man muss vielleicht kurz mal ein kleiner Exkurs dazu sagen, wir diskutieren immer gerne über Wissensvermittlung und wie können wir Menschen für Sachen begeistern und sowas. Und Sie haben immer schon ganz groß das Bedürfnis, die Dinge möglichst akkurat und auch mit der dazugehörigen Fachsprache zu formulieren. Und ich finde toll, dass wir jetzt hier gerade von verrostetem Material reden können. Ich glaube, das, aber das macht es für mich sehr greifbar. Also ja. Ich kann mir da was drunter vorstellen.
Gut.
Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wie Böden entstehen.
Das sind jetzt zwei Beispiele. Also das eine ist sozusagen physikalische Verwitterung nur durch Temperatur und das andere ist dann einer der vielen chemischen Prozesse, die aus einem einfach zerbröselten Stein noch diese braune Substanz machen, die wir in der Regel mit Boden verbinden.
Ja, und ich glaube, das ist total spannend, weil das kann man ja gar nicht beobachten. Also ganz viele Sachen, die wir auch im Studium besprechen über irgendwelche Artenkunde und sonst was, das kann man alles draußen sehen. Man kann aber sich nicht angucken, wie irgend so ein Stein verwittert. Und du hast es gerade gesagt, Jan, du hast dir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ja, das ist einem irgendwie nicht präsent. Jeder kennt Boden, jeder glaubt es zumindest, den zu kennen. Und ansonsten machen sich viele da nicht so viele Gedanken drum.
Was für mich nun wirklich, also ich habe mir über das Thema halt vorher keine Gedanken gemacht, aber seitdem ich das weiß, fand ich es irgendwie dann doch sehr erstaunlich, nämlich diese Info, dass Boden in der Regel ja eigentlich immer aus Gestein entsteht. Mhm. Und das heißt, dieses Gestein, das ist ja nicht weg, sondern das ist ja noch da, mhm. nur halt in der Regel halt tief. Das heißt, also ich glaube so, ich hatte mein halbes Leben lang einfach die Vorstellung, naja, Boden ist halt Boden, also wenn ich ein Loch buddel, dann kann ich einfach immer weiter buddeln und irgendwann kommt dann vielleicht so Lava oder sowas, keine Ahnung. So ist es aber ja gar nicht.
Nein.
Sondern in der Regel ist ja der Boden im Grunde nur die obere Schicht. Wie groß
Deswegen
ist die maximal?
Die Haut der Erde, genau.
Also 1, 2, 3 Meter vielleicht.
Ja, bei uns, eben oder? Wieder in der norddeutschen Tiefebene, wo so viel Sand hat als Gestein, in Anführung, Lockergestein, dann natürlich, da können es auch 20, 30 Meter natürlich sein. Da geht es weit,
aber
weit
spätestens
runter.
Spätestens dann kommt eigentlich immer Stein.
Ja.
Also,
ja.
Und das
irgendwann kommt immer Stein.
Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber das, also, ja.
Aber total spannend ist, wenn man das mal einmal weiß und einmal im Studium zum Beispiel gelernt hat, dann sieht man das immer wieder, wenn man mal Zug fährt oder über die Autobahn. Immer wieder mal wird da irgendwie was freigelegt und dann sieht man so richtig einerseits das Bodenprofil, wo wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen, aber auch das Gestein. Also da sieht man dann wirklich, dass da Stein ist und dann halt Boden. Ne? Das hat jeder von euch schon mal gesehen, ist jeder schon mal dran vorbeigefahren, aber wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht.
Okay, das hast du schon gesagt, Bodenprofil, das ist ja im Grunde ein Loch. Also ein Bodenprofil ist ein Loch, was Bodenkundlerinnen und Bodenkundler buddeln oder buddeln lassen manchmal auch, wenn sie genug Budget haben, um sich den Boden genauer anzugucken. Und stellen wir uns mal vor, wir gehen hier in den Wald und wir buddeln ein Loch. Was offenbart sich uns denn dann?
Ja, wir machen also einen senkrechten Schnitt quasi runter in den Boden und dann gucken wir uns das an und dann weisen wir sogenannte Horizonte aus. Mhm. Wichtig, das ist jetzt ein Fachbegriff, den die Studis auch gerne immer falsch machen, die immer von Schichten reden, aber die Geologen reden von Schichten, Gesteinsschichten. Wir reden von Horizonten und die unterscheiden sich im Wesentlichen in der Farbe. Also wir gucken, oben ist es in der Regel schwarz. Zum Beispiel jetzt beim einfachsten, beim normalsten Boden kommt dann was Braunes und dann wird es nach unten hin meistens ein bisschen heller, weil das jüngste Material ist. Also wir unterscheiden nach der Farbe, aber auch nach dem Gefühl der Korngröße. Wie groß sind die Partikelchen, die ich so zwischen Daumen und Zeigefinger zerrubble?
Das war für mich auch so ein Moment, wo ich einfach dachte, ach ja, die Welt ist doch so, es ist ja alles irgendwie ganz logisch. Ich wusste, also so aus Kindheitstagen, ich habe mal im Sand gespielt, ich habe mal irgendwann festgestellt, wenn man irgendwo draußen spielt, wo der Boden sehr lehmig ist, dann ist es echt doof, weil das klebt an den Händen und geht nicht so aus der Hose raus. Und dann gibt es vielleicht Leute, die mal in einer Tongrube geplanscht hatten, die hatten noch ganz andere Probleme. Mhm. Aber es gibt ja einen Unterschied oder es gibt ja eine ganz klare Hierarchie, was es mit diesen Begriffen auf sich hat. Also wie die sich unterscheiden voneinander. Ich baue jetzt hier gerade so einen Spannungsbogen auf. Wollen Sie es einfach erklären? Wo ist der Unterschied zwischen Sand und Ton zum Beispiel?
Ah, ja, die Größe der Partikel. Und zwar ist das größte Bodenteilchen, das wir alle vom Sandkasten am Spielplatz oder vom Meeresstrand kennen, der Sand. Das sind also relativ große Körner. Und dann gibt es die allerfeinsten, die nennen sich Ton, was wir auch kennen vom Basteln und Töpfern vielleicht. Also ganz feine, zu verschmierende Teilchen. Und das dazwischen nennt sich Schluff. Und Jan, Sie haben jetzt vom Lehm gesprochen. Das ist im Idealfall eine Korngrößenzusammensetzung aus allen dreien. Also aus Ton, Schluff und Sand. Und jetzt würde ich natürlich am allerliebsten erklären, warum wir sowohl Sand brauchen, wie Schluff brauchen, wie Ton brauchen, um den besten, fruchtbarsten, tollsten Boden zu haben. Aber das darf ich jetzt, glaube ich.
Ach, wenn Sie es ganz schnell machen, jetzt haben Sie es schon so spannend.
Was macht
gemacht.
Denn einen guten Boden aus?
Ein guter Boden braucht Nährelemente, also um die darauf wachsenden Pflanzen und dann all die Tiere, die von den Pflanzen leben, zu ernähren, braucht Wasser und braucht Luft. Ja, um für uns diese Produktionsstätte zu sein. Er selber braucht das natürlich nicht, aber für uns. Und der Ton ist der Nährstofflieferant, nicht umsonst reden wir von fettem Ton. Und da können Sie jede Landwirtin und jeden Gärtner fragen, mit Ton verbinden die Fett und Nährstoffe. Wenn es um Wasser geht, dann, und zwar um Wasser, das gehalten wird, aber nicht zu fest gehalten wird, dann wollen wir den Schluff. Also der Schluff ist sozusagen der Wasserspeicher, der Schwamm. Wir brauchen aber auch Luft, weil sowohl die Wurzeln wie alle Bodenlebewesen, Pilze, Bakterien und so weiter, brauchen Luft im Boden. Und dafür ist der Sand zuständig, der zwischen den großen Körnern genug großen Platz lässt. Und damit hat das Wasser da keine Chance, versickert, wie wir alle wissen, rucki zucki. Und dann ist diese Pore, dieser Hohlraum, luftgefüllt. Und dann haben wir alles drei. Also Lehm ist das Nonplusultra.
Das heißt, ich finde ein Bild einmal sehr schön, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Man kann sich so einen Boden vielleicht wie so ein Müsli vorstellen. Denn wenn ich den Sand habe, was ja relativ große Körner sind, also am Ende ist ja alles nur verwitterte Steine oder verwitterter Felsen, sagen wir mal. Und je nachdem, wie groß jetzt diese Verwitterung ist oder das Ergebnis dieser Verwitterung ist, haben wir verschiedene Namen dafür. Wir reden hier, wir haben das vorhin mal kurz überschlagen und in eine Relation gepackt, so ein Sandkorn, ungefähr grob, Pi mal Daumen, 2 Millimeter.
Maximal, kleiner, ja.
Also genau, ist
kleiner als 2 Millimeter.
Genau. Kleiner als, Entschuldigung, ich, ja. Da sehen wir wieder, wischi bin ich wieder hier, ne? Und was war dagegen? Der Ton ist
der
wie groß?
Der Ton war unter 2 Mikrometer, also 1000stel Millimeter.
Das heißt, um sich das vorzustellen, wenn der Sandkorn ein Fußball, so groß wie ein Fußball wäre, wie ein Fußball wäre, dann wäre der Sandkorn quasi ein ganzes Fußballstadion.
Genau,
also so krass
also
sind die Unterschiede.
Es ist wirklich ein großer Unterschied zwischen diesen Teilchen.
Und damit gehen dann natürlich verschiedene Eigenschaften einher.
Genau.
Und um zurück zu meinem Müsli zu kommen, ich habe mir so einen Sandboden immer vorgestellt wie so ein Müsli, weil wenn ich mir jetzt, also ich esse gerne so Knuspermüsli, und wenn ich mir jetzt mein Glas mit dem Müsli drin mir angucke, dann kann ich da ja diese einzelnen Müsli Körner sehen, aber ich sehe auch, dass da halt viel Platz zwischen ist, viel Luft zwischen ist,
genau,
weil die eben sehr groß sind. Ja. Und wenn ich jetzt ein zweites Glas mache und ich fülle da von mir aus direkt Haferflocken oder Couscous rein oder sowas, dann sind ja die einzelnen Körner viel kleiner und entsprechend ist die Luft dazwischen auch kleiner. Und das ist ja, also das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, das ist ja dann doch ganz interessant. Ja. Das macht natürlich viel aus, wie viel Luft im Boden halt
genau,
verfügbar
wir wollen nicht
ist.
Zu viel wie in so einem Sandboden, wo alles gleich versickert. Wir wollen aber auch nicht zu wenig, natürlich. Also von daher,
das heißt, da denke ich jetzt wieder an Physikunterricht, das ist ja so auch sehr lange her. Mhm. Da gibt es dann verschiedene Effekte, warum das Wasser jetzt im Sandboden versickert, wenn da zu große Poren, also den Luftraum nennen wir Poren.
Genau, den Hohlraum generell, genau. Egal, mit Wasser gefüllt ist. Ja, genau.
Genau, weil er eben auch mit Wasser gefüllt sein könnte.
Und
zum Beispiel.
Wir kennen das von Strohhalmen, also ein dünner Strohhalm kann viel leichter das Wasser halten oder sie können auch viel leichter hochsaugen aus dem Wasserglas durch einen dünnen Strohhalm mit viel weniger Kraft, als wenn sie so ein mordsdickes Rohr im Mund hätten. Da müssen sie schon ordentlich, jetzt hätte ich zuzeln gesagt.
Ja. Ja, das ist dann wieder Süddeutsch. Ja. Genau.
Und um das, glaube ich, alles einmal nochmal zusammenzufassen, die Korngröße, jede Korngröße hat Vor- und Nachteile und eine gute Mischung macht's, wie zum Beispiel beim Lehm, haben wir
genau
gerade schon
so
gehört.
Ja.
Und dann hat Boden tolle Eigenschaften und ist generell, also ich spüre ja die Begeisterung, die hier über diesen Tisch auf jeden Fall zu uns rüberschwappt. Warum ist denn jetzt Boden was Besonderes? Haben Sie schon so ein bisschen verraten, ne? Weil wir es alle brauchen, weil die Pflanzen.
Genau, weil er eben sozusagen dem ganzen Leben, das Leben auf dem Land überhaupt erst ermöglicht und praktisch in der Nahrungskette der Anfang ist. Da kommen dann Pflanzen, von den Pflanzen leben, sagen wir jetzt ganz vereinfacht, Tiere und von den Tieren leben wir.
jetzt haben wir ja, die, genau, davon leben wir und wir leben auf diesem Planeten und wir haben ja in vielen Bereichen sehr viel Einfluss auf unseren Planeten. Und was wir jetzt bisher besprochen haben, waren ja erstmal alles, ich sag mal, natürliche Prozesse und Zustände. Jetzt wissen wir aber auch, dass der Mensch ja in vielen Bereichen etwas Schindluder treibt mit unserer Umwelt. Hat der Mensch einen Einfluss auch auf den Boden?
Oh, definitiv, ja. Jetzt sind wir bei den Gefahren für den Boden.
Ja,
ja, ja. Schon, und, ja. Und Sie haben ja vorhin ganz am Anfang von der Erosion gesprochen. Also es gibt unterschiedliche, wirklich aktuelle Gefährdungen von Boden. Und da geht's los mit der Erosion. Da kann ich nur erzählen, dass ich jeden Tag, wenn ich an die Uni radle, über den hiesigen Fluss radle. Und der hat praktisch immer wieder eine andere Farbe. Und wenn es ein paar Tage geregnet hat, ist der total braun. Und jetzt wissen wir, dass mit was wir die Farbe braun verbinden sollten. Und als Bodenkundlerin steht man auf dieser Brücke und fängt fast zu heulen an, weil da steckt sozusagen das Urproduktionskapital von uns Menschen oder von Deutschland oder wie immer man das nennen will. Also wirklich eine ganz, ganz wichtige Substanz drin, die nur sehr langsam, selbst wenn es jetzt bei uns schnell gegangen ist seit der letzten Eiszeit, aber 10.000 Jahre sind auch vergangen für unsere Böden.
Was? Die, ja, genau.
Also im Fluss.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das liegt am Regen, aber da hat ja der Mensch keinen Einfluss.
Von welcher Substanz reden wir jetzt gerade? Ich komme nicht mit.
Boden, der einfach in dem Fluss oder den Fluss braun färbt.
Ja.
Und das kommt daher, dass er irgendwo auf irgendeinem Acker erodiert ist, weil er ungeschützt dort gelegen ist und da reicht eine ganz schwache Hangneigung und dann wird er, je nach Stärke des Regens, eben abgewaschen. Erst in den Graben, dann in den Bach, dann kommt er in ein Flüsslein und irgendwann landet der jetzt hier in Göttingen in der Nordsee, da wo ich herkomme im Schwarzen Meer, aber irgendwo, wo er nicht hingehört, sondern er sollte bei uns bleiben. Also das ist der eine Schindluder.
Aber ist das nicht was ganz Natürliches?
Nein.
Also bei Regen hat es ja schon immer gegeben.
Eben nicht, weil wir wären eigentlich komplett mit Wald bedeckt und im Wald kommt es fast nicht zu Erosion.
Also das Problem ist nicht der Regen, sondern die Freiflächen.
Ja, genau so. Der ungeschützte Boden und den gäbe es ja im Wald nicht. Und deswegen sind Waldbäche auch nach Starkregenereignissen immer noch klar.
Da habe ich mir auch noch einen Gedanken dazu gemacht, aber ja, natürlich.
Ja. Also eigentlich dürfte ein Fluss nur braun sein, wenn es ringsum freie Flächen gibt.
Ja, nicht nur das Wasser ja auch. Ne? Jeder kennt das im Sommer, 30 Grad, man fährt Fahrrad und dann irgendwie hat man so Staub in den Augen und es brennt einfach nur.
Das,
ne?
Auch. Winderosion, genau. Gibt es natürlich auch. Dieser berühmte Sahara-Staub, den wir ab und zu auf der Windschutzscheibe haben.
Also
genau.
Die Erosion ist ja im Grunde die Abtragung von Böden, sehr, wenn ich gut. Das mal so lapidar sagen darf. Und das ist eine große Gefahr. Und das passiert, weil wir Menschen
den Boden ungeschützt Wind und Regen aussetzen. Richtig.
Das heißt, wir sollten keine Landwirtschaft mehr machen, um den Boden zu schützen.
Doch, aber das, was jetzt ja auch die EU zunehmend verlangt, wirklich das ganze Jahr bedeckt halten. Also immer eine Zwischenfrucht, immer irgendwas, was verhindert, dass die Regentropfen wirklich auf den Boden donnern.
Zwischenfrucht, also mein Trick ist, ich lasse mir landwirtschaftliche Themen immer von Liz Hafermeier erklären.
Ja, Zwischenfrucht, das kann ich dir erklären. Und zwar kann man ja nicht alle Früchte vom Feld zu jeder Jahreszeit anpflanzen und manchmal ergibt es ökonomisch keinen Sinn, irgendwie im Winter noch was anderes anzubauen, aber eben damit da keine freie Fläche auch auf dem Feld ist und auch für zum Beispiel das heimische Wild und so weiter, ergibt es dann Sinn, über den Winter oder wann auch immer da gerade eine Lücke ist, nochmal eine andere Frucht anzubauen, die man eigentlich gar nicht beernten will, zum Beispiel Klee oder sonstige Dinge, die vielleicht auch, ist nochmal ein anderes Fass, aber Stickstoff binden zum Beispiel, also das kann natürlich Vorteile nochmal für den Boden haben, dass da einfach Pflanzen sind, die dann gar nicht geerntet werden, sondern untergepflügt werden oder so. Aber
Humus bilden?
Genau.
Ja.
Die man einfach quasi einfach für die Natur zwischendurch anbaut.
Ich verstehe. Ich sehe also Boden ganz wichtig, Boden aber auch sehr gefährdet. Und was ich mich jetzt frage, also ich finde das immer so spannend, weil ich glaube, Boden hat wirklich keine Lobby. Also oder jedenfalls keine große oder keine, von der ich irgendwie mitkriege. Und der umgibt uns eben täglich. Wir laufen drauf rum den ganzen Tag. Und man macht sich aber irgendwie keine Gedanken dazu. Wie ist es denn jetzt bei Ihnen persönlich dazu gekommen, dass Sie zur Bodenkunde gefunden haben? Hat Sie das schon immer interessiert? Haben Sie auch als Kind gerne in der Schlammgrube gespielt?
Das sowieso, natürlich. Aber ich meine, das machen, würde ich sagen, vielleicht heute nicht mehr so viele, aber in meiner Generation bestimmt alle Kinder haben Boden als Kind sehr viel wahrgenommen. Mhm. Aber zur Bodenkunde bin ich gekommen, wie das oft so ist, weil mein Bodenkunde-Professor an der Uni im letzten Jahrtausend wirklich so beeindruckend war und für die damaligen Verhältnisse einfach eine tolle Vorlesung gemacht hat. Trotzdem eine Vorlesung ohne jede Folie, aber einfach schön erzählt und schön erklärt hat. Und das fand ich derartig faszinierend, dass ich dabei geblieben bin.
Ist Ihnen da was, haben Sie da noch eine Situation oder eine Beschreibung in Erinnerung? Also ist da irgendwas, haben Sie, denken Sie an eine bestimmte?
Also ich fand zum Beispiel didaktisch geschickt, dass er, die Vorlesung war zweigeteilt, im Winter haben wir sozusagen die ganzen Grundlagen gelernt und im Sommer ging es dann um die unterschiedlichen Bodentypen, also wie Braunerde, Pozzol, Pseudoglei und wie sie alle heißen. Und da hat er, bevor wir Exkursionen hatten und uns die draußen angeschaut haben, hat er, und das hat er auch so genannt, eine Ouvertüre gemacht, hat also im Schnelldurchgang in den ersten zwei Vorlesungsstunden jedes Thema nur kurz angespielt. Wir werden also draußen eine Braunerde, eine Parabraunerde, ein Pseudoglei, bla 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 sehen. Und das Wesentliche, woran wir die erkennen, schon erzählt. Dann sind wir rausgefahren, immer am Freitag den ganzen Tag. Aber die Vorlesung war trotzdem dann wie in so einer guten Oper, dass man die Themen, die in der Ouvertüre angespielt wurden, die hat man dann vertieft und ausgebaut, sodass wir dann wirklich gelernt haben, was macht einen Pseudoglei aus, woran erkenne ich den, wie kam es dazu, dass der so ausschaut, wie er ausschaut und so weiter. Sodass das eine wunderbare Mischung war.
Und diese Begeisterung, die tragen Sie ja heute auch noch mit. Glauben Sie, Sie können das den Studierenden heute auch so mitgeben, wie Ihr Prof Ihnen das damals gegeben hat?
Ich befürchte nicht, weil die Resonanz ist doch so, dass die meisten Studis Bodenkunde nicht so schätzen, wie ich es gerne hätte.
Was glauben Sie, woran liegt das?
Ich glaube, wenn ich das so ein bisschen grob sagen darf, dass Bodenkunde ein Fach ist mit nicht nur etwas schwierigem Stoff, also es ist keine Astrophysik. Bodenkunde kann man wirklich auch als normaler Mensch echt begreifen. Aber es ist sehr viel Stoff und man muss sich wirklich auf den Hosenboden setzen. Also man muss schon fleißig sein. Und dazu sind leider viele nicht bereit.
Weil es auch viel so Natur, also es ist viel Physik, viel Chemie.
Ja, das ist es. Aber eben auch keine Chemie, die man nicht kapieren kann. Wirklich, es ist, nehmen wir das Beispiel, Ihr Calcium haben Sie genannt, das Calcium als Ion und so, wie es von der Wurzel aufgenommen wird, also die Form, wie es aufgenommen werden kann, hat die Ladung zweifach positiv. Das ist ganz leicht erklärt. Man muss es sich halt nur merken und anhand des Periodensystems erschließen können. Und
aber
das ist machbar.
Da greift bei mir direkt so ein Formelschock. Also es gibt ja diesen Formelschock, sobald Menschen, nachgewiesen, sobald Menschen eine mathematische Formel sehen, schalten die ab. Egal, was da steht. Ja. Egal, wie einfach, sie schalten ab. Und wenn Sie anfangen, von Ionen zu reden, ich schalte da ab. Also einfach, weil Chemie mir in meinem Alltag so fremd geworden ist, das fällt mir ganz schwer, da reinzukommen.
Ja, aber dieses Formeln und Mathe und Rechnen und sowas, das hat man ja in ganz vielen Modulen. Ich glaube, das Problem für Bodenkunde ist eher, dass es sehr theoretisch ist. Viele Sachen kann man nicht sehen, die passieren. Im Vergleich zum Beispiel jetzt Waldbau, da kann ich mir genau vorstellen, was wie passiert. Und ich sehe Effekte, wenn ich das so mache, dann passiert das. Oder wenn ich es anders mache, dann passiert jenes. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass man da irgendwie nicht so viel sieht. Man guckt in ein Loch und dann ist da Erde. Und viel mehr sehen viele am Anfang erstmal noch nicht.
Aber wenn man dann jemanden dabei hat, der einem das zeigt, dann finde ich, kann man da schon ganz viele Dinge greifbar machen und sehen und fühlen. Also eine diesen.
Das bemühen wir uns zumindest, wenn es dann im Sommer raus in den Wald geht und wir dann die Böden draußen auch wirklich anschauen. Nichtsdestotrotz muss man leider wissen, dass zum Beispiel Calcium zweifach positiv geladen ist und daher, das würde zu weit führen, aber dann auch eingetauscht werden muss zum Beispiel gegen was anderes, was auch zwei positive Ladungen hat. Sonst funktioniert es nicht, weil dann wird es nicht genommen.
Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein für dieses, dass Boden irgendwie sehr greifbar ist. Zum Beispiel diese Korngrößen haben wir jetzt gelernt. Ist eben wichtig, wie groß sind die Teilchen im Boden und um festzustellen, was ist jetzt, also wenn ich jetzt mein Loch gebuddelt habe und ich möchte wissen, was ist jetzt hier, woraus besteht der, dann kann man da verschiedene Tests machen. Und ein Test wird mir immer in Gedanken bleiben, dass man halt also den Boden auch einfach in den Mund nimmt und wenn es zwischen den Zähnen knirscht, dann sind diese Körnchen eben so groß,
dass sie knirschen können. Eben zum Sandkorn gerechnet werden. Genau, das machen also auch unter den Studis nur die tapferen Mutigen, weil nachher die Brotzeit nur eine ganze Weile nicht schmeckt, ja, wenn man den natürlich rumkaut. Aber das ist ein sehr gutes Mittel.
Ja. Und sowas bleibt natürlich hängen. Also das ist das mit den Ionen und so, verzeihen Sie mir, dass ich das nicht mehr parat habe, aber die Korngrößen, die habe ich noch sehr parat, weil mir sowas natürlich im Gedächtnis geblieben ist. Jetzt möchte ich aber kurz noch, weil wir haben am Anfang angefangen, über Bodentypen zu reden und dann haben wir das aber irgendwie so ein bisschen abgeschwiffen und jetzt haben Sie aber gerade noch mal so ein paar Begriffe genannt, die waren so Braunerde, Rendziner und sowas. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Da fehlt mir noch der Schluss zwischen dem ersten Kapitel und dem dritten Kapitel quasi.
Das macht ja das Spannende. Also ich würde gern einen ganz kurzen Exkurs. Ich möchte nachher auch noch ganz geschwind auf Bodenkunde im Wald zu sprechen kommen, weil das ist was ganz, ganz Besonderes.
Das ist ja die Pointe für den ganzen Podcast. Das wäre meine letzte Frage an Sie. Warum reden wir denn darüber?
Genau. Weil das ist nochmal, Waldbodenkunde ist nochmal ganz was Besonderes. Also, und diese komischen Namen, Pozzol, Pseudoglei, Renzina und wie sie alle heißen, das sind verschiedene Bodentypen und die müssen wir bestimmen können, weil auf einem Pozzol zum Beispiel keine Ulme, Esche oder Kirsche wachsen könnte, weil der zu wenige Nährstoffe hat, der pH-Wert ist zu tief, er ist zu trocken unter Umständen und so weiter. Also auf so einem Boden können wir fast nur noch die Kiefer wachsen lassen. Also ganz natürlicherweise gibt es Böden, auf denen manche Baumarten wachsen und andere Baumarten nicht.
Ich glaube, da müssen wir noch mal einen Schritt zurück. Warum gibt es denn zum Beispiel Braunerde oder Rendziner? Warum sind die unterschiedlich?
Ja, das ist die Sache.
Also diese Begriffe, das sind einfach Namen Typen von Boden.
Genau. Also Rendziner zum Beispiel soll einfach das Gefühl oder das Geräusch, das der Pflug macht, wenn er durch diesen Boden pflügt. Da ist nämlich, sind die Kalksteine bis weit oben hin und dann scharren diese Steine ständig an der Pflugscharre und dann soll das so ein Rendziner. Okay.
Das wusste ich auch noch nicht.
Charme machen.
Die hätte ich gerne früher gewusst.
Ja.
Also, und so hat jeder Boden seinen Namen und die Böden entstehen aus unterschiedlichem Gestein und deswegen bringen die unterschiedliche Eigenschaften a priori mit. Also wenn ein Boden aus einem Stein, der ganz schnell verwittert, entsteht, dann ist der heute nach 10.000 Jahren schon sehr tiefgründig zum Beispiel. Wenn
ein tiefgründig
Boden,
bedeutet?
Dass wir weit graben müssen, bis wir an Steine kommen.
Ja.
Und flachgründig ist eben so eine Rendziner, wo der Pflug gleich auf Steine kommt und die mit scharren lässt.
Deswegen führen wir auch so viele tiefgründige Gespräche. Da kommt das
ja,
her.
Okay, wo wir lange graben, bis es nicht
an die
mehr
Wahrheit
geht.
Kommen.
Genau.
Okay.
Und anhand der Horizonte, die wir im Bodenprofil ausgewiesen haben, mit Korngrößen, mit Farben, können wir die unterschiedlichen Bodentypen bestimmen und können dann eben einer Försterin und einem Förster sagen, pass auf, hier hast du jetzt wieder Quälerei, viel Calcium drin, da geht gut eine Kirsche zum Beispiel. Oder hier hast du einen ganz tiefen pH-Wert, da nimmst du besser die Kiefer. Und all diese Sachen soll heißen, dass der Boden eben auch den Waldtyp bestimmt. Und wir deshalb über die unterschiedlichen Bodentypen Bescheid wissen müssen.
Also nur wenn ich weiß, was habe ich hier für einen Boden, kann ich auch die richtige Entscheidung treffen.
Welche Bäume wachsen da gut und relativ gefahrenfrei, weil sie sich da wohlfühlen.
Und was wir eben gerade feststellen, ist jetzt kein Geheimnis, haben wir in vielen anderen Podcast-Folgen schon thematisiert, dem Wald geht es nicht gut, viele Bäume sterben ab. Das liegt dann auch oft daran, dass der falsche Baum auf dem falschen, also es gibt ja keinen falschen Boden, aber dass der Baum eben nicht zum Boden passt. Kann man das so zusammenfassen? Oder stimmen Sie mir da pauschal nicht zu?
Nein, ich glaube, das ist schon die drastische Änderung jetzt gerade im Hinblick auf Wärme. Also das wird immer heißer und damit kommen die Bäume nicht klar. Und wenn die vorher gut auf den Boden gepasst haben, aber es jetzt einfach 13 Wochen lang nicht regnet, dann hilft auch der bislang gute Boden nicht, weil einfach zu wenig vom Himmel kommt.
Das bedeutet, wir haben eben den Boden als einen Faktor, aber da kommen noch andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel das, was vom Himmel kommt, oder sagen wir mal das Klima. Und all diese Faktoren zusammen nennen wir dann im Forst den Standort.
Genau.
Und jeder Standort ist so ein bisschen anders und eben weil der Boden ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deswegen ist Bodenkunde dann für die Försterinnen und Förster so wichtig.
Absolut. Und um den Kreis zu schließen, wir haben am Anfang über Humus gesprochen. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel ist diese unglaublich gut wasserspeichernde Substanz wie Humus wirklich, wirklich wichtig. Und je mehr Humuspflege wir betreiben, umso länger halten die Bäume durch.
Ich glaube, wir haben hier jetzt jede Menge Wissen zum Boden vermittelt. Ich hoffe, dass das irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar ist, vor allen Dingen, wenn man das nur hört. Was mir total hilft, ist halt das zu sehen. Also wenn man so wirklich in den Wald geht und sich mal so ein Bodenprofil anschaut und wenn man aufmerksam durch Wälder läuft, finde ich, stolpert man doch öfter, als man denkt, auch über Bodenprofile. Natürlich hier, der Göttinger Wald ist ja
voll davon.
Dass die meisten haben wahrscheinlich sie gebuddelt, aber oder ihre Kolleginnen und Kollegen. Aber auch woanders in Deutschland findet man immer wieder mal so Bodenprofile, also einfach meist viereckig und irgendwie gerade abgestochen die Seiten.
Eine senkrechte Wand,
sodass man eben diese verschiedenen Horizonte sehen kann. Und ich glaube, das kam jetzt ein bisschen raus. Diese Horizonte unterscheiden sich auch oft in der Farbe. Und wenn ihr aber jetzt gerade nicht in den Wald gehen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr auch gerne einfach mal auf unserer Website gucken. Auch da haben wir solche Bodenprofile schon mal abfotografiert. Das YouTube-Video würde ich jetzt, glaube ich, niemandem mehr empfehlen nach Ihrer Kritik. Aber vielleicht drehen wir ja mal ein neues.
Genau.
Wenn ich sage, ich würde mich da gerne weiterzubilden, haben Sie eine Idee? Was würden Sie jemand, der noch gar keine Ahnung hat vom Thema Boden, wie kommt man ins Thema rein?
Als absoluter Laie, also wenn man nicht einmal gärtnert.
Ein Buch, was Sie spannend finden oder ein Film über den Boden. Jetzt außer, wie gesagt, ich kenne einen, der jetzt nicht empfehlenswert ist, ein Film. Aber
für jemanden, der wirklich noch nicht einmal gegärtnert hat, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein.
Also wenn jemand so ein bisschen Vorahnung hat.
Wenn jemand ein bisschen Spaß hat, auch unter Umständen in die Chemie reinzuschnuppern, dann hat die Uni Göttingen so kleine, nur so 20-Minuten-Filmchen auf der Homepage, so Trickfilme eher, wo man ein bisschen reingucken kann, wo das ausgeführt wird, was ich jetzt so angerissen habe.
Also ich habe ja gar nicht hier an der Uni studiert, sondern nebenan an der HWK, so an der FH hier in Göttingen. Und wir haben einen Prof gehabt, der ist aber auch immer noch, also ich bin ja nicht mehr da, aber Herrn Koch-Neumeier. Und der hat immer in höchsten Tönen das Buch Allgemeine Geologie, Siever und Press gelobt.
Okay. Und aber das ist nichts für Gärtner.
Also ich finde, als Laie kann man das gut lesen, weil das so geschrieben ist, dass jeder verstehen kann. Aber es ist auch irgendwie 400 Seiten. Und es kostet 80 Euro. Also es hat viele Kehrseiten. Deswegen. Aber das ist wirklich toll, um zu verstehen, wie funktioniert unsere Erde. Also da geht es dann auch so um tektonische Platten und all diese Dinge.
Genau, das ist mehr ein Geologiebuch. Genau. Ja, aber
eben auch viel um Boden.
Ja.
Und aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem der Bodenkunde, dass es wenig Formate gibt, die den Boden so ein bisschen, so wie wir heute mal auf so für Laien oder so schmackhaft machen, genau. Deswegen danke ich Ihnen sehr, dass Sie das heute auf uns genommen haben.
Sehr gerne.
Haben Sie denn noch eine Idee, wie können wir die Leute mehr für den Boden begeistern?
Gute Frage. In die Vorlesung kommen?
Darf man.
Also ja, als Gastzuhörer. Ja. Wir haben immer ganz regelmäßig Gastzuhörerinnen, die sich da einfach reinsetzen. Auch viel Fragen, echt Interesse haben, oft Lehrerinnen sind oder Busfahrer hatte ich jetzt kürzlich, der einfach schon verrentet war und Lust hatte, dazu mal was zu hören.
Ja, das finde ich ein ganz spannender Aspekt. Also ich wusste das auch ganz lange nicht, dass man einfach so dazukommen kann. Ne? Die Hemmschwelle ist natürlich für viele vielleicht groß, aber vor allem, wenn man zum Beispiel noch nicht weiß, ob man studieren möchte oder was man studieren möchte oder so, einfach mal reinsetzen, gucken, ist das was für mich? Ja. Also da hat man ja ganz schnell ein Bauchgefühl.
Wir bieten das auch SchülerInnen explizit an, dass die mal reinschnuppern. Und natürlich ist Bodenkunde jetzt anders als Waldbau eben eher ein Grundlagenfach, im wahrsten wie im übertragenen Sinn. aber trotzdem zum Reinschnuppern lohnt sich's ganz bestimmt.
Das finde ich gut. Also genau, ich hatte das auch nicht so parat. Das ist auch doch eigentlich schon ein sehr guter Ansatzpunkt. Wir bemühen uns natürlich auch, bevor es erklärt, das Thema Bodenkunde demnächst wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Vielleicht muss ich da mal ein neues Video zu drehen. Wir haben aber noch eine Kategorie bei uns im Podcast, die wir eigentlich mit jedem Gast immer machen. Ich habe sie nicht vorgewarnt, es tut mir leid.
Artenkenntnis mit Forst erklärt.
Und zwar wollen wir in jeder Folge die Leute begeistern für eine Art, also für eine spezifische Art.
Lebewesenart, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also, wobei es ist weit gefasst. Sie dürfen auch kreativ sein. Haben Sie eine Art, wo Sie sagen, die würde ich gerne den Menschen, die finde ich spannend, die ist witzig, die macht irgendwas Interessantes?
Ja.
Die liegt Ihnen besonders am Herzen vielleicht. Es kann alles sein. Ja. Am besten natürlich mit dem Boden eng verbunden, muss aber auch gar nicht. Fällt Ihnen was ein?
Ja, da fallen mir jetzt ganz spontan die Springschwänze ein.
Was sind denn Springschwänze?
Springschwänze sind sogenannte Urinsekten, die aber am Bauch so eine Sprunggabel haben, die sie wegschnalzen können und dann können sie sich rückwärts wegkatapultieren, nicht zielgerichtet, aber eben aus der Schusslinie von Fressfeinden. Und die sind im Boden, wenn ich ehrlich bin, eigentlich häufiger und wichtiger wie diese hochgepriesenen Regenwürmer. Die Regenwürmer, die in aller Munde sind, die aber, wenn man ehrlich ist, Mimosen sind. Die sind schon tolle Arbeiter im Boden, was das Verknuspern von all den Blättern, die im Herbst runterfallen, angeht. Aber die wollen also bitte am liebsten Linde, Ulme, Erle, die sind, ja, bitte gutes Futter. Und dann, was den Boden angeht, bitte nicht zu sauer, das will ich nicht. Und ich will es auch nicht zu trocken und auch nicht zu nass. Also ich will bitte das Feinste vom Feinen. Während die Springschwänze sagen, ich nehme, was kommt. Und dann sind die in einem trockenen Kiefernwald. Und ich meine, wir können uns gut vorstellen, dass Kiefern nicht unbedingt das sind, was man so richtig gerne frisst. Aber dann nagen die erstmal ein Loch in die Kiefernadel und dann kommen da Pilze rein und machen das schon ein bisschen morsch und modrig, diese Kiefernadel. Und in Gottes Namen, dann sagen die Springschwänze, na, fresse ich eben die Kiefernadeln. Und manche von denen sehen auch noch ultra niedlich aus. Ja. Die Kugelspringer.
Ich muss mir auf jeden Fall mal Bilder angucken. Ich hab's jetzt nicht vor Augen.
Ja, bitte, das lohnt sich.
Wir packen hier aber so ein Springschwanzbild in die Folgenbeschreibung mit
genau,
rein.
Kann man die denn vor Augen haben? Also sind die mit bloßem Auge so erkennbar?
Manche,
oder sind
ja,
die,
sind bis zu 2-3 Millimeter groß. Also manche, das sind so die manchmal, die weghüpfen, wenn man zum Beispiel mit Skiern über den Schnee fährt. Es gibt also auch in den Schnee die Schneeflöhe genannt werden, also nur so schwarze Rußpunkte, die dann plötzlich davonhüpfen. Und diese Art von Fluchtmechanismus ist schon niedlich. Dann manche von denen sehen auch wirklich niedlich aus, weil die so ein bisschen rundlich sind. Und sie sind hart im Nehmen und das schätze ich an ihnen.
Das brauchen wir auch im Wald, ne?
Ja, genau.
So ein paar.
Genau.
Das heißt aber, es ist keine einzelne Art, sondern?
Nein, das ist eher eine Ordnung, nennt man das, also eine ganze Artengruppe.
Und es gibt unzählig viele.
Es gibt ganz unterschiedlich viele, ja, natürlich. Und aber allesamt
Colembola,
sehr,
oder?
Sehr
ist Colembola richtig?
Colembola,
so
ja,
ein bisschen
sehr
was
gut,
ist dann doch hängen
sehr,
bei mir.
Sehr gut, ja, genau. So heißen die auf wissenschaftlich, ja.
Sehr gut,
so
Springschwänze. Wir packen es in die Beschreibung der Folge.
Ja,
und ich glaube, liegt Ihnen noch was auf dem Herzen? Wollen Sie noch was loswerden? Uns hören ja sehr viele Leute zu.
Ja, und zwar wirklich die Waldbodenkunde oder die Förster und die Bodenkunde, weil wir Forst- oder waldbewirtschaftenden Personen an den Boden ganz anders rangehen als jetzt eben Gärtner oder Landwirte. Die Gärtner und die Landwirte, ich bin selber Gärtnerin zu Hause, die gehen ran an den Boden und sagen, lieber Boden, was fehlt dir? Dann sagt der Boden, ja, mir fehlt es an Phosphor. Okay, dann gehe ich irgendwo Phosphor einkaufen und streue den Phosphor drauf. Und genau das machen wir im Wald nicht. Wir fragen den Boden auch, woran fehlt es dir, damit ich den produktivsten, schicksten, vielfältigsten Wald kriege? Und dann sagt der Boden, leider bin ich zu sauer, weil ich aus diesem und jenem sauren Gestein entstanden bin. Und dann sage ich als Försterin, okay, lieber Boden, dann kann ich jetzt keine Kirsche, keine Ulme auf dir ziehen, sondern ich muss mich eben mit Vogelbeere und Kiefer zufrieden geben. Ist auch gut. Aber mich käme nie der Gedanke, dass ich jetzt in den Düngerladen gehe und Dünger kaufe, um dieses Manko auszugleichen. Und zum Glück zum Beispiel die Kalkerei, die mit dem Waldsterben begonnen hat, hört auch auf.
Das müssen Sie kurz erklären, was ist da passiert?
Da hat man, als diese großen Säureeinträge waren in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat man angefangen, Wälder mit Kalk oder den Boden zu kalken.
Also es gab schon mal einen, das Begriff Waldsterben ist ja gerade wieder sehr präsent, aber es gab es in den 80er Jahren schon mal.
Genau, durch die hohen Schwefeleinträge, also Säureeinträge.
Durch Industrie.
Und dann hat man, ja, genau, durch Abgase.
Und dann gab es diesen sauren Regen.
Und dann gab es den sauren Regen, so. Und jetzt, ja, und dann hat man versucht, diesen sauren Regen zu kompensieren, abzupuffern, nennt man das, indem man auf den Waldboden Kalk streut. Mit allen Folgen, die Düngung im weitesten Sinn haben kann, und das hört aber zum Glück jetzt wieder aus vielerlei Gründen, sodass wir wieder zu dem ursprünglichen Prinzip der Landnutzung zurückkommen, nämlich was bietet uns die Natur und wir passen uns an die an. Wir ändern nichts, sondern wir machen das, was geht. Und das finde ich ist schon was ganz, ganz Besonderes an der Waldbewirtschaftung.
Und das, würden Sie sagen, passiert auch aktiv schon? Oder das ist das, ja, was Sie den Studierenden mitgeben und Sie hoffen, dass es in 30 Jahren...
Nein. Also auch jeder Uraltförster macht genau das, dass er guckt, welchen Boden habe ich da und was geht da. Und das kann an einem und demselben Hang oben was anderes sein als unten. Weil oben ist es trocken und unten ist es nass.
Und das ist, glaube ich, ein richtig gutes Schlusswort. Ja. Ich glaube, da haben Sie gut nochmal die Brücke geschlagen zum Thema Forst und Wald, und das freut mich natürlich zu hören, dass Sie das auch schon so wiederfinden, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir haben ja andere Bereiche, wo Wissenschaft viele Dinge rausfindet und die müssen wir erst in die Umsetzung kriegen, aber eben diese Arbeit mit dem Boden, das ist, glaube ich, in der Forstwirtschaft sehr tief verankert.
Ja.
Das würde ich sagen, kann ich auch so bestätigen. Also wir haben ja immer viel Kontakte zu Förstern, dadurch, dass wir durch ganz Deutschland fahren.
Also vom Vorteil ist natürlich da auch, dass es extrem teuer wäre, da anzufangen, den ganzen Wald zu düngen oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, deswegen... Das spielt so ein bisschen in
dem
Indikatoren
auch. Aber der Erfolg gibt der Sache ja auch recht.
Genau,
also man merkt ja, dass der Baum nicht so gut wächst, wenn ich eben mir nicht Gedanken mache, was habe ich für einen Boden und für einen Standort und so weiter. Frau Ammer, ich danke Ihnen sehr. Danke, dass Sie diesen Podcast heute mit uns aufgenommen haben. Mir hat es viel Spaß gemacht, mir hat es auch viel bedeutet. Ich mag ja das Thema Bodenkunde, auch wenn ich sehr, sehr schlecht in dem Thema bin.
Ja.
Aber ich freue mich immer, wenn ich was lernen kann. Und ich habe heute auf jeden Fall nochmal viel gelernt. Liz,
schön,
wie hat es dir gefallen?
Liz hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe auch sehr viel Neues gelernt heute. Ja, war spannend. Es ist irgendwie mal ein anderes Thema irgendwie. Ich finde, das ist ja halt schon nochmal ein bisschen anders als alles, was irgendwie sonst so mit... Bäumen und Tieren und so zu tun hat. Irgendwie ist es nochmal so ein bisschen gesondert. Aber deswegen fand ich es, hat sehr viel Spaß gemacht.
Deswegen ist es so wichtig, weil es gäbe weder Bäume noch Tiere ohne den Boden.
So.
Ja.
Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sagt, hey, das Thema war ja richtig spannend, da würde ich gerne mehr wissen oder habt ihr noch eine spezifische Frage für, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@forsterklärt.de. Ihr würdet uns auch einen sehr, sehr großen Gefallen tun, wenn ihr mal eine Bewertung da lasst für den Podcast, also einfach auf der Plattform eures Vertrauens mal ein paar Sterne vergeben. Und wenn ihr den Podcast kommentieren wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, indem ihr auf forsterklärt.de/podcast geht, da dann den Artikel zu der heutigen Folge raussucht, und da gibt es dann ganz viele Kommentare. Da stehen hoffentlich schon andere Kommentare von anderen Leuten, und da freuen wir uns immer sehr, wenn wir da ein bisschen nochmal diskutieren können über die Folge. Sie schauen bestimmt auch mal rein, wenn da Leute einen Kommentar da lassen. Das heißt, da können wir vielleicht auch noch eine gewisse Expertise abgreifen.
Sehr gern.
Genau. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, Liz.
Gerne.
Und jetzt die große Herausforderung an dich. Was sind immer die letzten Worte in unserem Podcast?
Bis bald.
Im Wald.